Psychoanalyse im Mitschnitt. Es folgt eine Aufzeichnung aus der Dienstagsreihe des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg zum Thema Hass vom 12. Februar 2019 im Hörsaal der Medizinischen Psychologie, Universität Heidelberg. Professor Dr. Thomas Fuchs spricht über Kränkung, Rache, Vernichtung zur Phänomenologie des Hasses. Die Einführung spricht die Psychoanalytikerin Dr. Marie-Louise Melicher.
Nachdem Sie in den beiden vorangegangenen Abenden von Christoph Türke etwas zur Rolle des Hasses im Geschlechterkampf gehört haben und von Jan Lohl dazu, wie der Hass das Individuum labilisiert und demagogischen Manipulationen Tür und Tor öffnet, sind wir heute in der zweiten Hälfte der Vorlesungsreihe angelangt und es soll um den Hass und seine Erscheinungsform gehen. Wer nicht leiden will, muss hassen, lautet ein Zitat und Buchtitel des Psychoanalytikers Horst Eberhard Richter, das unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, das einem machtvollen, destruktiven und daher furchteinflößenden Gefühl wie dem des Hasses erst einmal nicht in den Sinn kommt. Das Leid nämlich, oder anders gesagt die Schwäche, die Demütigung und die Versehrung des Menschen, der hasst. Was es mit diesem Leiden auf sich hat und unter welchen Umständen es sich in Hass wandeln kann, wird heute Abend Professor Thomas Fuchs in seiner Doppelqualifikation als ein dem leidenden Subjekt verpflichteter Arzt und Psychiater und dem Phänomen verpflichteter Philosoph analysieren. Er wird dazu einen weiten Bogen spannen, der von alttestamentarischen Szenarien ausgehend literarische Streifzüge unternimmt, in die Tagebücher jugendlicher Amokläufer blickt, psychodynamische Überlegungen anstellt und schließlich bei der bedrohlichen Entwicklung der modernen emotionalen Archaisierung anlangt, deren kollektive Zuspitzungen in den Genoziden des 20. Jahrhunderts Ausdruck fanden. Aber bevor ich Thomas Fuchs das Wort übergebe, möchte ich ihn noch kurz vorstellen. Als Professor für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Fakultät und Karl-Jaspers-Professor der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg steht Thomas Fuchs in einem besonderen interdisziplinären Spannungsfeld. Medizinisch-technisches Interesse im Dienste des Menschen einerseits und philosophisches Interesse an der Wahrheit, am Denken und Begreifen andererseits gehen leider nicht mehr Hand in Hand. Mehr noch als vielleicht zu Karl Jaspers Zeiten braucht es heute die Doppelung. Zwei Dissertationen, zwei Habilitationsschriften und zwei Professuren, um zu verbinden, was bedauerlicherweise nicht mehr zusammen zu gehören scheint. In seiner medizinischen Dissertationsschrift mit dem Titel »Die Mechanisierung des Herzens« bei Harvey und Descartes widmete sich Thomas Fuchs zwei Paradigmen zur Konzeption des menschlichen Organismus, einer mechanischen und einer vitalen. Im Titel seiner medizinischen Habilitationsschrift »Das Gehirn, ein Beziehungsorgan« klingt die Fortführung seiner Kritik an einer konstruktivistischen und mechanistischen Menschenbild an. Hier wendet er sich einer Vielzahl an neurowissenschaftlich-reduktionistischen Positionen zu, die psychisches Leid als bloße Hirnerkrankung qualifizieren und damit den Menschen um wesentliche, technisch eben nicht so gut beherrschbare Seinsweisen beschneiden, nämlich die seelische und die leibliche. Glücklicherweise darf in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass Thomas Fuchs auch das Referat für philosophische Grundlagen des größten deutschen psychiatrischen Dachverbandes, DGPPN, leitet und dort mit seinem Wissen und seiner Haltung sowohl Vorbild für junge Psychiater und Psychotherapeuten ist, als auch letztes Bollwerk gegen die reduktionistischen Haltlosigkeiten des Fachs. Für Thomas Fuchs wissenschaftliche Haltung scheint ein integratives und synthetisierendes Ideal charakteristisch, dem es darum geht, am lebendigen Wesen Mensch alles dran zu lassen, was dran gehört. Wenn ihm selbst also etwas verhasst sein könnte, das ihn zur Arbeit treibt, dann wäre das wahrscheinlich am ehesten das Ambivalenzlose Steckenbleiben in einer komplexitätsreduzierten Ideologie. Bevor irgendein Gedanke, ein Problem oder eine Sache aber in einen hermeneutischen Zusammenhang gestellt werden darf, ist es ihm darum zu tun, sich in Husserlscher Tradition der Sache selbst zu widmen und das Phänomen in all seinen Facetten und Bezügen möglichst genau begreifen und beschreiben zu können. Wie einladend und förderlich nicht nur Thomas Fuchs Denken, sondern auch Handeln ist, durfte ich selbst 2012 erfahren. Beim Abendessen nach einem Vortrag im Jenenser Kollegium Philosophicum hörte er die Klage einer jungen Assistenzärztin über die neugierlose und verstehensmüde biologische Psychiatrie und begegnete dieser mit einer Einladung. Na, dann kommen Sie doch zu uns nach Heidelberg. Für diese Einladung bin ich Ihnen, lieber Herr Fuchs, noch immer von Herzen zu Dank verpflichtet und freue mich darum umso mehr, dass Sie heute Lust hatten, auch die unsere anzunehmen.
Vielen herzlichen Dank für die formelle Antwort. Das war wirklich eine sehr herzliche, sehr freundliche Einführung, die auch alles schon vorweggenommen hat, im Grunde genommen den Vortrag schon vorgezeichnet hat, aber ich werde das jetzt versuchen auszuführen, was Sie mir vorgegeben haben. Meine Damen und Herren, vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Das Phänomen des Hasses hat eine eigentümliche Faszination, aber auch eine eigentümliche Fatalität, wie ich bei der Vorbereitung des Vortrags feststellte, der ich mich nicht ganz entziehen konnte. Seine Negativität hat sozusagen eine besondere Sogwirkung. Und ich hoffe insofern, dass der Vortrag jetzt nicht eine allzu bedrückende Atmosphäre erzeugt. Aber ich denke, wir werden dann in der Diskussion schon noch die Möglichkeit haben, das ein bisschen aufzulösen. Es geht also um die Phänomenologie des Hasses, um Kränkung, Rache und Vernichtung. Hass, Sie deuteten es schon an, ist wohl eines der intensivsten und zugleich destruktivsten Gefühle, die Menschen überhaupt empfinden können. Unter den zahlreichen Emotionen, die sich negativ oder aggressiv gegen andere wenden, wie Wut, Neid, Eifersucht, Verachtung oder Groll, nimmt der Hass einen besonderen Platz ein. Zum einen, da er sich nicht nur gegen einzelne Handlungen oder Eigenschaften, sondern gegen die gehasste Person als solche richtet. Zum anderen, da er auch den Hassenden selbst als Person ergreift, ihn förmlich verzehrt und immer mehr zu seinem Lebensinhalt, ja zu seiner Identität werden kann. Und schließlich tendiert der Hass wie kein anderes Gefühl zu manifester Rache und Gewalt. Und zwar der Gestalt, dass sie nicht spontan im Affekt einfach durchbricht, sondern eher langfristig imaginiert und vorbereitet wird. Umso plötzlicher und radikaler tritt sie dann aber in Erscheinung und zielt auf die Niederlage, Ausstoßung, letztlich auf die Vernichtung des Gegners. Aufgrund dieser besonderen Destruktivität gehört der Hass, ebenso wie übrigens der Neid, in unserer Gesellschaft eigentlich zu den besonders tabuisierten Emotionen. Es gilt als Zeichen von Souveränität und Zivilisiertheit, solche Gefühle nicht zu hegen oder jedenfalls nicht offen zu zeigen. Es hat jedoch den Anschein, dass dieses Tabu zunehmend seine Kraft verliert. Und zumindest die hasserfüllte, die verhöhnende, die aufhetzende Rede wieder gesellschaftsfähig wird. Das hat wohl auch mit den sozialen Medien zu tun, in denen sich Hass anonym Ausdruck verschaffen und Resonanz finden kann. Mehr noch aber wohl mit gesellschaftlichen Dynamiken, in denen der Hass als kollektive Emotion eine besondere Rolle spielt. Nämlich in den Auseinandersetzungen zwischen sozialen Gruppen um Dominanz oder Unterlegenheit, um Macht oder Ohnmacht. Nun sind allerdings solche kollektiven Gefühle oder auch Gefühlsatmosphären, die eine Gruppe oder die eine ganze Gesellschaft prägen, meist etwas diffuser Natur. Sie werden erst dann wirklich verständlich, wenn wir zunächst ihre individuelle Erscheinungsform sorgfältig analysieren und begreifen. Und dazu möchte ich mit meinen Ausführungen beitragen. Sie untersuchen das Wesen des Hasses, seine Genese und Dynamik und bedienen sich dazu auch literarischer und klinischer Beispiele. Und auf dieser Grundlage werde ich dann abschließend noch einmal auf die kollektiven Hassphänomene zurückkommen. Beginnen wir also, um das Phänomen des Hasses zu vergegenwärtigen, mit einem kurzen Blick auf die Literatur. Die Konstellation, aus der Hass und Gewalt erwachsen, wird gleichsam archetypisch bereits in der Genesis erkennbar, nämlich an Kain und Abel. Gott nimmt Abels Opfer an, weist dagegen Kains Opfer zurück, ohne Begründung. Er verweigert ihm damit die Anerkennung und demütigt ihn. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich, wie es in der Genesis heißt. Und hier wird auch körperlich die Kränkung spürbar, der aufkommende Bruderneid, der Groll, der dann auf Rache aus ist. Gott macht Kain zwar auf seine finsteren Absichten aufmerksam. An der Tür lauert die Sünde als Dämon, auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. So ermahnt ihn Gott. Doch Kain lockt Abel hinaus aufs Feld, um ihn dort zu erschlagen. Der Hass hat sein erstes Opfer gefunden. Wir machen einen großen Sprung zu einem weiteren bekannten Beispiel, das verkörpert ist von Heinrich von Kleist's Michael Kohlhaas. Einer der rechtschaffensten und zugleich entsetzlichsten Menschen seiner Zeit, wie es zu Beginn der Novelle heißt. Denn sein Rechtsgefühl machte ihn zum Räuber und Mörder. Sie kennen die Geschichte, der Rosshändler Kohlhaas wird auf der Burg des Junkers von Tronka willkürlich aufgehalten, seine Pferde werden konfisziert und als er später zurückkehrt, um sie wieder auszulösen, sind sie völlig abgezehrt und wertlos geworden. Sein Knecht hat man verprügelt. Kohlhaas reicht nun beim Kurfürsten Klage gegen den Junker ein, die jedoch abgewiesen wird. Seine Frau, die dagegen eine Petition vorzubringen versucht, empfängt einen Stoß von der Wache, der schließlich zu ihrem Tod führt. Zutiefst empört und verbittert durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, wie es heißt, beginnt Kohlhaas nun einen Rachefeldzug gegen den Junker von Tronka. Er überfällt seine Burg und tötet alle Bewohner. Den geflüchteten Junker verfolgt er mit einem wachsenden Heerhaufen bis nach Wittenberg, das er in Brand setzt. Luthers Aufruf zu Umkehr und Vergebung verweigert sich Kohlhaas mit den Worten, wer ihm den Schutz der Gesetze versage, der, so wörtlich, stößt mich zu den Wilden der Einöde hinaus. Im unerbittlichen Kampf um Gerechtigkeit wird er also selbst ein Gesetzloser, ein Outsider, dessen Mordbrennereien in keinem Verhältnis mehr stehen zu dem erlittenen Unrecht. Am Ende stirbt er auf dem Schafott. Ich glaube, wir erkennen nun schon deutlicher, dass Hass etwas mit Erfahrungen von Zurücksetzung, Missachtung und Ungerechtigkeit zu tun hat, gegen die er sich empört. Der Hassende sieht, wie Kohlhaas seine implizite Grundannahme verletzt, die Welt müsse doch gerecht eingerichtet sein. Aber mehr noch leidet er unter der erlittenen Kränkung, der Ehrverletzung und Schmach. Und sie ist es eigentlich, die die maßlose Begierde nach Vergeltung und Rache hervorruft. Und damit zielt der Hass nicht wie die vielleicht noch berechtigte Empörung nur auf die Vergeltung von Unrecht, sondern im Grunde viel tiefer, nämlich auf die verhasste Person selbst. Ja, letztlich auf deren Vernichtung. Denn durch diese Vernichtung soll die unerträgliche eigene Schmach gleichsam wieder aus der Welt getilgt werden. Wohl den Höhepunkt seiner literarischen Darstellung erreicht der Hass in der Figur des Kapitän Ahab aus Melvilles Moby Dick. Besessen von dem Gedanken, sich an dem weißen Wal zu rächen, der ihm einst ein Bein abriss, verfolgt Ahab seinen Widersacher rund um die Welt und versteigt sich immer mehr in einen metaphysischen Hass, der sich gegen die ganze Schöpfung richtet. Moby Dick wird ihm zur Inkarnation aller bösen Kräfte der Welt. Er türmte auf des Wales weißen Buckel den angehäuften Zorn und Hass, den sein Geschlecht seit Adam je verspürt. Der Leser wird Zeuge eines obsessiven, fortschreitenden Selbstzerstörungsprozesses, in dem Gram, Verbitterung und Rachsucht schließlich die letzten menschlichen Regungen Ahabs überwältigen. Auf der anderen Seite verleiht der monomanische Hass seinem Leben Sinn und Ziel und setzt ungeheure Energien frei, sodass er, Zitat, für diesen einen Zweck nun über 1000-mal mehr Kraft verfügte, als er je bei gesundem Verstand hätte verwenden können. Wie kaum eine andere literarische Gestalt verkörpert Ahab die dämonische Macht des Hasses, der die Person zur Gänze ergreift und sie schließlich in den eigenen Untergang treibt. Ich denke, diese Beispiele liefern uns eine erste Grundlage, um das Phänomen des Hasses nun etwas systematischer zu untersuchen. Es ist der dynamischen Energie und der Macht dieses Gefühls nicht auf den ersten Blick anzusehen, dass an seinen Wurzeln in der Regel eine Erfahrung von Schwäche liegt. Hass ist kein spontanes, momentan aufsteigendes Gefühl wie Ärger oder Wut, sondern er hat meist eine lange Vorgeschichte, die auf eine erlittene Frustration, Kränkung oder Verletzung zurückgeht. Mag der Hassende auch besonders empfindlich sein gegenüber solchen Verletzungen, etwa aufgrund eines von vornherein labilen Selbstwertgefühls, so gedeiht der Hass doch erst auf dem Boden solcher kränkender Erfahrungen. Eine weitere Voraussetzung besteht in der damit verbundenen Ohnmacht. Trotz seiner Empörung sieht sich der Betroffene außerstande, die Kränkung unmittelbar zu erwidern, zu vergelten und so die gerechte Ordnung und seine Ehre wiederherzustellen. Stattdessen bleibt er zurück mit dem quälenden Gefühl von ohnmächtiger Wut und Bitterkeit. Und nun tritt eine Phase ein, die man auch als Latenzphase bezeichnen könnte. In ihr finden wir die dritte und jetzt entscheidende Voraussetzung des Hasses, nämlich die Affektretention. Hass resultiert nämlich aus der zurückgestauten Aggression des Ohnmächtigen, die den Hass erst gleichsam heranwachsen lässt. Dieser Rückstau macht, leibphänomenologisch gesehen, auch das Nagende, das Bohrende und das Verzehrende des Hasses aus, das man förmlich leiblich spüren kann, und es entspricht auch der Empfindung der Bitterkeit, die sich psychosomatisch auch manifestieren kann, nämlich in einer erhöhten Magen- und Gallensekretion. Gift und Galle spucken ist der sprichwörtliche Ausdruck für die buchstäblich verbitterte Feindseligkeit des Hasses. Kurzum, Hass ist ein kumulatives, sich gleichsam selbst nährendes Gefühl, das auf diese Weise immer mehr die Züge einer Obsession annimmt. Der Hassende pflegt seinen Hass, er schwelgt in Rachefantasien, sieht sich von neuem Unrecht nur noch bestätigt. Ja, er nimmt jede neue Nahrung als Bekräftigung seines Hasses geradezu triumphierend entgegen, auch wenn er sie eigentlich nur wie neues Gift aufsaugt. Hass gleicht einer fortschreitenden Selbstvergiftung, einer mal schwelenden, mal lodernden Glut, die die Seele nach und nach zerfrisst. Es ist ganz hilfreich, den Hass mit zwei anderen Reaktionen auf Frustration, Kränkung oder Ehrverlust zu vergleichen. Die erste ist die depressive Reaktion. Sie resigniert angesichts der Ohnmacht und wendet anstelle von Gegenwehr die Aggression gegen die eigene Person. Ja, sie identifiziert sich geradezu mit der erlittenen Entwertung. Geschieht mir ja recht. Bei massivem Ehr- und Gesichtsverlust mündet diese depressive Reaktion nicht selten in den Suizid. Die katastrophale, die vernichtende Scham lässt das Überleben dann nicht mehr zu. Die zweite Reaktion ist das Ressentiment, also der latente, feindselige Groll, der auch in chronische Verbitterung übergehen kann. Und im Ressentiment entwickelt sich eine Gegenaggression, aber sie bleibt gleichsam auf halbem Weg zum Hass stehen. Einen Rachegedanken haben, ohne Kraft und Mut ihn auszuführen, heißt eine Vergiftung an Leib und Seele in sich tragen. So beschreibt Nietzsche das Ressentiment. Der Übergang von Ressentiment zum Hass liegt dort, wo der Gekränkte nun tatsächlich auf Genugtuung und Rache aus ist. Irgendwann soll die Kränkung vergolten werden, die Demütigung in einen Triumph umgewandelt werden. Der Tag der Rache wird kommen. In dieser Zukunftsorientierung liegt nun auch die Erklärung für die ungeheure Energie, die der Hass freizusetzen vermag. Die Aussicht auf die Umkehrung der Demütigung, die imaginierte Rache bis hin zu lustvollen Fantasien von der Vernichtung des Gegners, all das verwandelt schon jetzt die Schwäche in Stärke. Hass vitalisiert, treibt voran, verleiht dem Leben Sinn und Ziel. In ihm gewinnt der Hassende zumindest einen Teil seiner Selbstachtung zurück. Ja, zu hassen wird immer mehr zu seiner Identität. Selbst aus Niederlagen geht der Hass daher eher noch gestärkt hervor. Ein Blick auf die Geschichte etwa des palästinensisch-israelischen Konflikts liefert dazu reichlich Anschauungsmaterial. Die Zeit mag ja alle Wunden heilen, aber nicht den Hass. Er bleibt unversöhnlich, unerbittlich. Was sind nun die Gründe für die besondere Radikalität des Hasses, die ihn ja doch unterscheidet von den meisten anderen Gefühlen? Wir haben gesehen, dass Hass kein kurzfristiger Affekt ist, wie eine Empörung oder ein Wutausbruch, sondern eine anhaltende Gesinnung, man könnte eher vielleicht sagen eine Passion, eine Leidenschaft. In diesem zeitlichen Charakter ähnelt er seinem Gegenpol, nämlich der Liebe, die ja auch als ein dauerhaftes Grundgefühl besteht und wirkt, aber nicht in jedem Moment aktuell empfunden sein muss. Anders als die Liebe, ganz anders jedoch, erfüllt sich der Hass nicht. Er bleibt seinem Wesen nach unbefriedigt, rastlos und getrieben, bis er schließlich in die Rache mündet. Ja, der tiefste Hass kann den Feind selbst über dessen Tod hinaus noch verfolgen. In dieser prinzipiellen Unerfülltheit liegt an sich schon eine radikalisierende Tendenz. Der Hass nimmt nicht ab, sondern eher zu, ähnlich wie Hunger und Durst, wenn sie nicht gestillt werden. Aus diesem Grund kann der Hass auch gehegt, genährt, gewissermaßen bis zum Tag der Rache aufgespart werden, an dem sich seine angesammelte Energie mit einem Mal freisetzt. Er wird oft zum strategischen Projekt, wie etwa bei Amokläufern, die ihre Tat oft über Monate oder sogar Jahre hinweg vorbereiten. Er ist also durchaus vereinbar mit Geduld, Beharrlichkeit, rationaler Planung oder sogar Intrige. Und in diesem Sinn ist Hass keineswegs blind, wie es die Wut werden kann. Ja, in seiner Verbindung aus unbedingtem Vernichtungswillen und kühl disziplinierter Planung kann er zum Inbegriff dessen nennen, was wir dann das Böse nennen. Ist der Hass also nicht schlechthin irrational, so geht er doch mit einer charakteristischen Einengung einher. Er wird zur überwärtigen Idee, die den Hassenden auf seinen Feind fixiert und das ganze Leben dem Trachten nach Rache unterordnet. Zugleich verzerrt der Hass die Realität, nämlich im Sinne einer Schwarz-Weiß-Sicht, die von allen Ambivalenzen befreit. Der Hassende ist der Gerechte. Er hat alles Recht auf seiner Seite und sein Zweck der Rache rechtfertigt alle Mittel. Die gehasste Person hingegen ist schlechthin unwert und böse. Sie kann keine guten Eigenschaften mehr behalten. Im Gegenteil, sie muss unabänderlich böse bleiben. Es werden ihr keine Entwicklungsmöglichkeiten zugestanden. Und ebenso wäre jede genauere Kenntnis der verhassten Person dem Hass eher abträglich. Am besten gedeiht er auf der Basis von Stereotypen und Vorurteilen. Diese zunehmende affektive und kognitive Einengung macht den Fanatismus des Hasses aus. Und darin gleicht er paranoiden und querulatorischen Systemen, die sich immer mehr verselbstständigen und schließlich wahnhafte Züge annehmen können. Zugleich erlangt der Hass, wie bei Ahab, oft eine metaphysische Überhöhung. Im Gegner wird das Böse schlechthin gehasst, die Einrichtung der Welt insgesamt bekämpft. Was im Hass verloren geht, ist gewissermaßen die Position des Dritten. Es gibt nur noch den Hassenden und den Gehassten, sein Gegenüber. Es gibt keine unabhängige, vermittelnde Instanz mehr. Daher bleiben auch Luthers Vermittlungsversuche bei Kohlhaas vergeblich. Die dem Hass kongeniale Weltanschauung ist daher der Manichäismus, die dualistische Aufteilung der Welt in Gut und Böse. Und die Dämonisierung des Feindes zum widergöttlichen Prinzip, zum Antichrist oder Diabolos. Im fanatischen Hass, wie er sich gerade in religiös-kulturellen Konflikten entwickeln kann, geht es immer um den Endkampf, um alles oder nichts, um die Entscheidung über das Schicksal der Welt. Charakteristisch für diese dualistische Radikalisierung ist übrigens nicht zuletzt der Verlust des Humors. Wer wirklich hasst, er versteht keinen Spaß. Ihm ist es gnadenlos ernst. Denn Humor hebt scharfe Unterscheidungen auf, verflüssigt Gegensätze. Er würde auch die Aufteilung der Welt in Gut und Böse in Frage stellen. Daher schließen Hass und Humor einander aus. Nun möchte ich mich den Ursprüngen des Hasses näher zuwenden, und zwar anhand eines Fallbeispiels. Wir haben bereits gesehen, dass Hass meist auf eine lange Vorgeschichte zurückgeht, die durch Erfahrung von Frustration, Kränkung, Entwertung charakterisiert ist. Es geht also letztlich um den Status und Selbstwert im sozialen Verband, der für die Person letztlich lebenswichtig ist. Und wer hasst, der begehrt gegen die erlittene Zurücksetzung auf, er will sich mit seiner Schmach nicht abfinden. Der Tag der Rache wird kommen, wie ich schon sagte, und an diesem Tag wird sich die Ohnmacht in Triumph verwandeln. Ich gebe also nun dafür ein Beispiel, das sich den Amok-Taten zuordnen lässt. An einem Abend im Januar 2007 in einem kleinen mecklenburgischen Dorf sitzen die beiden 17-jährigen Freunde Torben und Felix mit dessen Eltern beim Abendessen. Danach ziehen sie sich auf Felix' Zimmer zurück, um ein Video anzusehen und sich damit auf ihre schon lange geplante Tat vorzubereiten. Es ist der Film Final Fantasy VII, eine computeranimierte Saga vom Kampf übermenschlicher Heroen mit Mächten des Bösen. Anschließend bewaffnen sich die beiden mit 6 Messern aus der Küche und gehen zum Haus eines Ehepaars in der Nachbarschaft. Der Mann öffnet. Er kennt die beiden seit langem, es sind freundliche und höfliche Jungen aus intakten Familien. Doch da ruft Felix Reno, das ist das Codewort aus Final Fantasy, zum Losschlagen. Die beiden Jungen ziehen ihre Messer und halten sie dem Mann an die Kehle. Mit den Worten auf die Knie. Er wehrt sich und erfasst ein Messer, doch da verlieren die Jungen alle Hemmungen und stechen wütend auf ihn ein. Während er im Todeskampf zu Boden geht, stürmen sie die Treppe hoch und treffen auf seine Ehefrau, die sie mit 62 Messerstichen töten. Der Sohn des Ehepaars entgeht nur knapp dem Blutrausch, weil es ihm gelingt, in Todesangst in seinem Zimmer eingesperrt die Polizei zu benachrichtigen, die die Jugendlichen schließlich stellt und zur Aufgabe zwingt. Weder Alkohol, Drogen noch eine psychische Krankheit, noch Feindschaft gegenüber den Opfern, erklären die Tat, es hätte ebenso beliebig andere im Dorf treffen können. Auch im gleichen Jahr wurden beide Jugendliche wegen Doppelmordes zu 9,5 Jahren Haft verurteilt. Sie waren von den Psychiatern für uneingeschränkt schuldfähig befunden worden. Nun, dieser Bericht macht zunächst deutlich, wie plötzlich, mit welcher Radikalität ein bis dahin latenter Hass sich manifestieren kann. Und der Schrecken der Tat wird kaum gemildert, wenn wir ihre Vorgeschichte betrachten. Felix, der Anführer der beiden Täter, galt bis dahin als ein freundlicher, wohlerzogener Gymnasiast aus einer vierköpfigen Familie, der Vater ein engagierter Betriebsratsvorsitzender bei einer Wochenzeitung, die Mutter Marionettenspielerin. Von Anfang an, so berichten sie später, sei Felix eigentlich ein intelligenter, aber schüchterner Junge, ein Außenseiter gewesen in den Mecklenburger Kindergärten, als Westkind und Weichei verschrien. Auch später in der Schule blieb er meist für sich, schämte sich seiner Eltern, die nicht auf Statussymbole Wert legten, und litt jahrelang darunter, dass er einmal als hässlichster Junge der Klasse tituliert wurde. Mit 13 Jahren ließ er sich seine abstehenden Ohren operieren, empfand sich danach aber erst recht als verkrüppelt. Zu den vielfältigen Kränkungen, Scham, Minderwertigkeitsgefühlen in dieser Zeit trat allmählich eine zunehmende Hypochondrie, Angst vor Rinderwahn, vor Alzheimer oder tödlichen Krankheiten, Sorgen um die Zukunft der Erde, Weltschmerz und Verzweiflung am Schicksal der Menschheit. All das brachte ihm in der Familie den Spitznamen Katastropholus ein. Es entwickelten sich Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, die die Ängste bannen sollten und die Felix schließlich auch in psychologische Behandlung führten, allerdings ohne Erfolg. Erst die Tagebücher, die die Eltern nach der Tat auffanden, weisen auf Felix' innere Entwicklung hin. In den 2 Jahren vor der Tat finden sich zunehmend hasserfüllte Einträge, Todeslisten und Anspielungen auf geplante Gewalttaten und Amokläufe. Unter dem Titel Opus Magnum plant Felix die Hinrichtung seiner ganzen Klasse. Dann wieder verzweifelt er an seiner Einsamkeit, an der Sinnlosigkeit seiner Existenz. Er sehnt sich nach Liebe, nach körperlicher Nähe und bleibt doch gefangen in den eigenen Hemmungen, im Selbsthass. Weiter finden sich Blätter mit Zeichnungen von zerstörerischen Monstern und Drachen. Unter dem Titel »Die Rettung der Welt« spinnt Felix globale Vernichtungsfantasien, verteilt als Weltenherrscher Atombomben über den Erdball. Sein Ziel ist die Ausrottung der Untermenschen, der Schwachen, der Dummen, der Verlierer. Er entwirft neue Staaten, ganze Kontinente sollen in Schutt und Asche gelegt werden und durch DNA-Manipulation neue Menschen entstehen. Gestalte, kraftstrotzende Kämpfer, die niemals krank werden, Helden, wie die computeranimierten Muskelmänner aus Final Fantasy. Offensichtlich fand Felix ein verhängnisvolles Mittel gegen die Ohnmachtsgefühle, die ihn überschwemmten, nämlich die Bewährung in einer Welt der Helden, der Horrorfilme und Computerspiele, in der Welt des Bösen. In Ego-Shooter-Spielen wie Doom oder Prey, die er sich beschaffte, entfaltet sich das ganze Grauen einer vom Guten verlassenen Welt. Da werden um ihr Leben wimmernde Menschen von einer Vernichtungsmaschine aufgespießt und zerquetscht, wahnsinnige kleine Kinder zerfetzen einander, der Ego-Shooter selbst zertrümmert vor Angst panischen Menschen mit einem Schraubenschlüssel den Schädel. Ist besser für dich, lässt der Computer ihnen sagen. Sie sind schwach, menschlicher Müll, den man besser beseitigt. Nun, der Konsum von Gewaltvideos ist freilich nicht selbst die Ursache für Gewaltverbrechen. Doch können ich-schwache Jugendliche sich mit ihrer Hilfe als Helden und Kämpfer stilisieren und so eine grandiose Ersatzidentität annehmen. In den Videospielen stellte Felix seine Härte und Aggressivität, bezwang seine Furchtsamkeit. Und im Verlauf einer unheimlichen Verpuppung verwandelte er sich aus einem ängstlichen Hypochonder in einen Amokläufer. Zur gleichen Zeit verteilte er draußen noch Flugblätter gegen Nazis, verteidigte einen Schüler gegen Skinheads, es war der gleiche Schüler, dessen Eltern er später erstarb, und entwarf mit seinem Vater einen Selbsthilfeleitfaden für Hartz-IV-Empfänger. Doch das Gute, das ihm seine Eltern vorlebten, war zu schwach. Es vermochte ihn nicht zu schützen vor den vernichtenden Gefühlen der Scham, der Insuffizienz, der Wertlosigkeit. Das Starke war für ihn das Böse. Seine Opfer habe es getroffen, weil sie schwach seien, so begründete er später seine Auswahl. Er habe mit seiner Tat ein Fanal setzen und seiner Umwelt als grausamer Mörder in Erinnerung bleiben wollen. Unmittelbar nach der Tat prahlte er vor seinem Freund, wie leicht es doch gewesen sei, einen Menschen zu töten. Es ist der Rausch der Macht, sich über alle Grenzen hinwegzusetzen und jemanden töten zu können, erscheint als die größte, gottgleiche Macht. Und so galten die unzähligen Messerstiche im Grunde nicht den Opfern, sondern der tief im eigenen Inneren wohnenden Überzeugung, ein Nichts zu sein. Die empfundene Dürftigkeit und Nichtigkeit ein für allemal zu überwinden, ein grandioses Werk, ein Opus Magnum zu vollbringen, durch die unbegrenzte Macht über andere, das war der Kern seiner Tat. Betrachten wir von diesem Beispiel ausgehend die Vorgeschichte von Amok-Taten, dann können wir bei aller Verschiedenheit doch ein gemeinsames Grundmuster der Dynamik des Hasses erkennen. An den Wurzeln des Amok finden sich meist kumulative Erfahrungen von Kränkung, Missachtung, Demütigung. Sie führen zu sozialem Rückzug und Selbstzentrierung, zu Grübeln, Groll, Verbitterung. Die Affektretention in dieser Latenzphase habe ich bereits erwähnt. Sie ist die Voraussetzung für die wachsenden Rachefantasien, in denen Ohnmacht und Demütigung sich in einen imaginierten, grandiosen Triumph umwandeln. In seiner Selbsteinschätzung ist der Amokläufer der Größte, ein verkanntes Genie. Irgendwann wird er das der Welt noch zeigen. Und das geschieht nach zunehmender Einengung, in der schließlich durchbrechenden Amoktat, in einer unter Umständen stundenlang anhaltenden Gewaltorgie gegen weitgehend beliebige Opfer. Die Freisetzung der oft jahrelang aufgespeicherten narzisstischen Wut hinterlässt dann einen Zustand der Leere und Apathie, der häufig in den Suizid mündet. Und dieser Ausgang ist charakteristisch für die Dynamik des Hasses, so scheint mir. Es ist, als ob der Hass über Jahre hinweg alle psychische Energie an sich gezogen, das Subjekt gleichsam von innen her aufgezehrt und keine freien, keine positiven Lebensenergien mehr übrig gelassen hätte. Die der Amoktat folgende Leere und Sinnlosigkeit offenbart die inhärente Negativität des Hasses, der gerade im Moment seines Triumphs eine Implosion herbeiführt. Die Implosion des längst schon zur Hülse entleerten Subjekts. Der Suizid ist der konsequente Ausdruck dieser Implosion. Denn der Hass erfüllt sich nicht im Triumph, in der Vernichtung des anderen, sondern er entleert sich. Im Erreichen seines Ziels vernichtet er sich selbst. Es ist diese eigentümliche negative Dialektik des Hasses, die sich auch in den terroristischen Selbstmordattentaten manifestiert. Sie sind zwar sicher vor einem anderen ideologischen und kulturellen Hintergrund zu sehen als individuelle Amoktaten. Aber auch viele Biografien von Terroristen sind charakterisiert durch ein verhindertes Aufstiegsstreben und empfundene Demütigung in der westlichen Kultur, sodass es zu einer vergleichbaren Aufladung des Ressentiments kommt. Potenziert durch die ideologisch-religiöse Überhöhung und nicht zuletzt durch den extremen Gruppendruck in der terroristischen Zelle, reichert der Hass sich an und wie beim Amok richtet sich seine destruktive Energie schließlich nach außen und nach innen gleichermaßen. Mord und Selbstmord sind seine Zwillingsgeschöpfe. Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, so die bekannte Parole des islamischen Staates. Der Nihilismus des Hasses hat wohl seinen Gipfel erreicht in dem, wenn man so will, weltgeschichtlichen Amoklauf Adolf Hitlers. Auch Hitler war von einem zunächst ziellosen Hass auf eine Welt getrieben, in der er seinen Platz nicht fand. Seine außergewöhnliche Destruktivität entwickelte sich aus dem Ressentiment des bürgerlich Gescheiterten und Obdachlosen. Angesichts seines eigenen Versagens, ebenso wie der nationalen Niederlage der Deutschen, konnte er sein narzisstisches Gleichgewicht nur aufrechterhalten, indem er alle Schuld auf einen Universalfeind projizierte, das Judentum. Auch die Ideen der Beseitigung alles Schwachen, Krankhaften und Minderwertigen, denen wir bereits in Felix' Fantasien begegnet sind, und die Vorstellung des Endsiegs der arischen Herrenrasse über den Untermenschen entsprechen der manichäischen Struktur des Hasses. Triumph über das Böse, Umkehrung der beschämenden eigenen Ohnmacht in grandiose Allmacht. Allerdings gelang es Hitler, anders als den meisten Amokläufern, sein paranoides System in ein kollektives zu verwandeln. Als Nährboden dafür diente ihm besonders das kollektive Ressentiment der Deutschen, ihr Aufbegehren gegen die Schmach von Versailles, die sie als erniedrigenden Ehr- und Gesichtsverlust empfanden und die Hitler wieder in nationale Größe umzukehren versprach. Make Germany great again. Es ist immer das Gleiche. Dass zu diesen Nährboden natürlich auch frühe familiäre Erfahrungen von Unterdrückung, Demütigung und Gewalt gehörten, wie sie im Vor- und Nachweltkriegsdeutschland endemisch waren, das darf freilich nicht vergessen werden. Michael Haneke hat sie in seinem Film »Das weiße Band« eindrucksvoll dargestellt. Auch Hitler war selbst als Junge von seinem Vater fast täglich verprügelt worden, zumindest einmal in nahezu lebensgefährlichem Ausmaß. Hier traten also individuelle mit kollektiven Erfahrungen der Deutschen in eine verhängnisvolle Resonanz. Wie bei Amoktätern waren auch bei Hitler Mord und Selbstmord näher benachbart, als es zunächst den Anschein hat. Seine politische Laufbahn war begleitet von wiederkehrenden narzisstischen Krisen und einer latenten Suizidbereitschaft. Offen zutage trat sie etwa nach dem missglückten Putsch 1923 oder bei der drohenden Spaltung seiner Partei 1932. In dieser Bereitschaft, von einem Moment auf den anderen Schluss zu machen, spiegelt sich die innere Leere eines Lebens wider, dem im Grunde jede persönliche Substanz abging, das von Liebe, Freundschaft, Mitgefühl und Bildung unberührt blieb. Sein einziger Inhalt war der von Ressentiment, Hass und narzisstischer Grandiosität getriebene, unbedingte Wille zur Macht und zur Vernichtung des Todfeindes. Er kulminierte dementsprechend im Massenmord an den Juden, in Idee und Befehl wesentlich das Werk Hitlers selbst, und er mündete am Ende in den nihilistischen Willen zur Zerstörung Deutschlands, die Hitler in seinem Nero-Befehl vom März 1945 anordnete. Wir können untergehen, aber wir werden eine Welt mitnehmen, so hatte er bereits 1944 seinem Adjutanten von Below angekündigt. Sein extremer narzisstischer Neid gönnte der Welt keine Zukunft. Sie sollte mit dem eigenen Tod untergehen. Und in seinem schließlichen Suizid manifestiert sich erneut die Implosion einer im Grunde längst zur Hülse des narzisstischen Hasses entleerten Persönlichkeit. Ich erwähnte bereits, dass die weltgeschichtlichen Auswirkungen von Hitlers individuellem Hass nur durch seine Erweiterung zu einer kollektiven Dynamik zu erklären sind. Und diesem Phänomen des kollektiven Hasses wende ich mich nun abschließend zu. Hass ist ansteckend. Von seiner Eindeutigkeit, seiner Energie geht eine besondere Faszination aus. Er kann sich epidemisch in Gruppen ausbreiten und ihnen eine gemeinsame, gegen einen Feind gerichtete Orientierung und Identität verleihen. Im Prinzip gilt diese Dynamik bereits für viele gewaltbereite Jugendgangs. Oft waren die Jugendlichen selbst Opfer von familiärer oder anderer Gewalt. Und ihre Erfahrungen von Demütigung und Angst verwandeln sie nun in den gemeinsamen Hass gegen unterlegene Gruppen, wie Migranten oder Obdachlose. Mit anderen Worten, um nicht mehr selbst Angst zu haben, sorgen die Jugendlichen dafür, dass sich ihre Hassobjekte vor ihnen ängstigen. Und ihre eigenen Demütigungen fügen sie nun anderen zu. Im größeren, im gesellschaftlichen Maßstab finden wir eine ähnliche Dynamik im kollektiven Hass gegen Minderheiten oder Eliten, gegen Völker oder Rassen, gegen Ideologien oder Religionen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Führer der jeweiligen Hassgruppe, die, wie Hitler, bereits bestehende diffuse Ressentiments aufgreifen, sie artikulieren und verstärken, um die Gruppenmitglieder im Kampf gegen den Feind zu vereinen. Wir haben gesehen, dass der geeignete Nährboden auch hier in kollektiven Erfahrungen von Unrecht, Demütigung, Niederlage und Deklassierung besteht. Und so wie der Hass dem gedemütigten Einzelnen wieder Selbstwert und Stärke verleiht, so kann er auch der Gemeinschaft der Hassenden ihre Selbstachtung und Identität zurückgeben. Denn Schuld am eigenen Versagen oder Scheitern sind nun die Feinde. Und die empfundene Minderwertigkeit wird auf sie projiziert, sodass die eigene Gruppe als überlegen und höherwertig oder einzigartig erscheinen kann. Ein solcher gemeinsamer Hass kann ganz abgelöst sein von eigenen Erfahrungen. Es gibt leidenschaftliche Ausländerfeinde, in deren Umgebung sich gar keine Fremden befinden. Und fanatische Antisemiten, die nie einen Juden gesehen haben. Der Begriff der Erbfeindschaft weist schon darauf hin, dass Hass sich durch Sozialisation und gemeinsame Narrative von einer Generation zur nächsten tradieren lässt. Er wird zu einem Leitaffekt, der zur Identität eines Kollektivs gehört, ja, der zwei Volksgruppen in unversöhnlicher Feindschaft aneinander binden kann, wie etwa im israelisch-palästinensischen oder im Nordirland-Konflikt. Beide Gruppen brauchen einander zur Stabilisierung des jeweiligen Selbst- und Weltbildes. Und sobald Versöhnungsversuche einsetzen, werden sie von radikalen Kräften konterkariert. Denn selbst Niederlagen sind ihnen willkommener als Friedensbemühungen. Der Hass findet immer Möglichkeiten, sich selbst zu schützen und zu perpetuieren. Und wohl nirgendwo wird die destruktive Dynamik des kollektiven Hasses so erkennbar wie in den Genoziden des 20. Jahrhunderts. Also in den Massenmorden an den Armeniern, Juden, den Tutsi, den Bosniern und anderen. Zu ihren zentralen Voraussetzungen gehört die Definition einer ethnischen oder religiösen Gruppe innerhalb der Gesellschaft als anders, fremd, minderwertig, abstoßend und feindselig. Dann zieht sie die zunächst nur diffus bereitliegenden Ressentiments der Mehrheit auf sich und wird zum Sündenbock für empfundene Kränkungen oder das eigene Versagen. Und charakteristisch ist dabei die Verknüpfung von Hass mit Ekel. Die diskriminierte Gruppe wird zum widerwärtigen Fremdkörper. Und bereits die Sprache dehumanisiert sie zu Ungeziefer, Schädlingen oder Parasiten, die die Reinheit der eigenen Gruppe von innen her bedrohen. Hass als Vernichtungsaffekt und Ekel als Ausstoßungsaffekt verbinden sich zu einem fatalen Amalgam. Mit zunehmender Radikalisierung, nicht zuletzt unter dem Einfluss entsprechender Hetzpropaganda, wird die gehasste Gruppe immer mehr zum Inbegriff des Abstoßenden und Bösen, bis sich die zurückgestaute und kumulierte Aggression schließlich in mörderischer Gewalt bahnbricht. In Genozid vereinen und potenzieren sich die Energien, die bereits dem individuellen Hass innewohnen, zu einer sich selbst aufschaukelnden und ungeheuren Dynamik. Am Ende steht die bedrückende Einsicht, dass wir es beim kollektiv gebündelten Hass mit der wirkmächtigsten Emotion zu tun haben, die die Geschichte der Menschheit kennt. Kommen wir zu einem Resümee. Fragen wir uns zum Schluss noch einmal, woher diese ungeheure Macht des Hasses rührt. Dann können wir sie nun aus einer Umkehrung verstehen. Eine Umkehrung, die zugleich seine prekäre Dialektik ausmacht. Was ist diese Umkehrung? An der Wurzel des Hasses liegen, so sahen wir, Erfahrungen von Niederlage und Demütigung, von Verlust der Ehre, Achtung und Anerkennung. Nun gehören aber Ehre und Gesichtsverlust und die damit verbundene Scham für den Menschen zu den schmerzvollsten, den unerträglichen, ja vernichtenden Erfahrungen. Sie bedeuten einen Zusammenbruch des Selbst und können einem psychosozialen Tod gleichkommen. Daher münden sie, ich sagte es schon, nicht selten in den tatsächlichen Suizid, etwa nach einer verlorenen Schlacht oder einem finanziellen Ruin. Gegenüber dieser katastrophalen Scham hat der Hass insofern eine für das Selbst restitutive, ja rettende Funktion. Anstelle der drohenden Selbstvernichtung mobilisiert er aggressive Gegenenergien mit dem Ziel, die erlittene Schmach durch Vernichtung des Gegners wieder aus der Welt zu tilgen, ja sie buchstäblich ungeschehen zu machen. Hass kehrt also die drohende Selbstvernichtung um in einen Wechsel auf die künftige Vernichtung des anderen. Die Affektretention der Latenzphase des Hasses bündelt die seelischen Energien auf das eine Ziel der Rache hin. Sie bleibt aber letztlich immer gespeist aus der erlittenen narzisstischen Wunde, die sich nicht mehr schließt, ja, die durch den Hass vielmehr offen gehalten wird. Im Amok zeigt sich in besonderer Weise, dass die erstrebte Rache und Vernichtung des Gegners latent immer verknüpft bleibt mit der ursprünglich drohenden Selbstvernichtung. Der Hassende schließt nämlich gleichsam einen Teufelspakt. Er behält zwar sein Leben und gewinnt ein prekäres inneres Gleichgewicht zurück, doch nur um den Preis, sich der Rache, der Gewalt, man kommt schwer umhin zu sagen, sich dem Bösen zu verschreiben. Sein Leben ist ihm fortan nur noch dafür geborgt. Daher verbrennt es nun alle Energie im Glutofen des Hasses, wird dabei aber selbst immer leerer von allen nährenden, förderlichen, menschlichen Erfahrungen. Diese fatale Dialektik des Hasses offenbart sich in der Lehre, die selbst die gelingende Rache hinterlässt, in der psychischen Implosion, die nicht selten auch den Suizid nachholt, die Selbstvernichtung, die gewissermaßen nur aufgeschoben war. Denn die Wiederherstellung der Ehre gelingt nicht. Die Schmach lässt sich nicht ungeschehen machen, nicht mehr aus der Welt tilgen. So wie sich eben nichts in der Welt ungeschehen machen, sondern letztlich nur anerkennen und bewältigen lässt. Doch für diese Anerkennung und Integration ist der Hassende zu schwach. Ihm fehlen die vertrauensvollen Beziehungen und Bindungen, auf die er sich in seiner narzisstischen Krise stützen könnte. Das Gute selbst ist in seiner Welt zu schwach. So bleibt ihm nur die Wahl, sich der Rache und dem Bösen zu verschreiben, das ihm eine freilich nur trügerische Rettung verheißt. Sie liegt in der Umkehrung der fatalen Schwäche in die narzisstische Grandiosität der Rache, des ultimativen Triumphs. Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Für diese gottgleiche Macht mordete nicht nur Hitler, sondern auch der 17-jährige Felix. Denn seine Macht über Leben und Tod sollte zugleich die Macht sein, die alles Niedrige und Böse tilgt und die nur noch das Starke, das Gute selbst zurücklässt. Aber dieses Selbst hat sich um seiner Rettung willen bereits dem Bösen anheimgegeben, der Leere, dem Nichts. Es gewinnt sich nicht mehr zurück. Darin liegt die tragische, die metaphysische Dimension des Hasses, die Melville's Ahab wie wohl keine andere literarische Figur verkörpert, wenn er noch mit den letzten Worten seinem Todfeind zuruft: Bis zum Letzten ringe ich mit dir, aus dem Herzen der Hölle steche ich nach dir, dem Hass zuliebe speie ich meinen letzten Hauch. Es ist die Verzweiflung am Guten, das zum Aufbegehren gegen die Schöpfung führt und damit in den Nihilismus des Hasses. Hass verschreibt sich dem Bösen, das ihm die Umkehr von Ohnmacht in Allmacht verspricht. Und darin bestätigt sich zuletzt ein tiefer Satz des jüdischen Religionsphilosophen Hermann Cohen: Der Glaube an die Macht des Bösen ist selbst die Wurzel des Bösen im Menschen. Ich fürchte, wir werden uns mit dieser Macht und mit diesem Glauben noch auseinanderzusetzen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.